Das Land, wo die Zitronen blühen. Sehnsuchtsort seit Jahrhunderten, spätestens jedenfalls seit Goethe es mit seinem berühmten Mignon-Gedicht besungen hat. Hier haben wir gerade Barbara Bonney und Geoffrey Parsons gehört mit der Mignon-Vertonung für Sopran und Klavier von Franz Schubert. Zitronen sind unser Thema heute in der Matinee in SWR Kultur und die gelb leuchtende Zitrone ist wohl die Metapher für unsere Sehnsucht nach Sonne und Süden. Dieses hellstrahlende Bild passt einfach auf vielfältige Weise und es ist tief verwurzelt in unserer Kulturgeschichte. Peter Peter ist Kulturwissenschaftler, Gastrosoph, wie er sich selbst bezeichnet, und Zitronenfan. Und damit ist er natürlich genau der richtige Mann für diese Matinee. Guten Morgen, Herr Peter.
Guten Morgen, buongiorno, Herr Brandl.
Buongiorno. Herr Peter, Italien und die Zitrone, das gehört ja einfach zusammen. Aber wie ist denn das dazu gekommen? Nicht nur wegen Goethe, oder?
Nein, das ist völlig richtig. Also wenn wir jetzt die Gegenwart anschauen, dann gibt es viele Länder, die viel, viel mehr Zitronen und Zitrusfrüchte produzieren. China, Brasilien, die USA. Mhm. Das ist eine Sache. Und historisch kommen die Zitronen weit aus dem Osten, Himalaya-Gebiet, südwestliches China, Yunnan. Aus dieser Gegend wandern sie allmählich nach Indien. Das Wort Orange zum Beispiel ist ein Sanskrit-Wort. Mhm. Und wandern dann weiter auf der Seidenstraße in den Orient, wo sie vor allen Dingen für medizinische Zwecke begehrt sind. Früheste Limoncello zum Beispiel ist vor gut 1000 Jahren vom jüdischen Leibarzt eines islamischen Kalifen in Kairo fabriziert worden.
Um was
dann,
zu heilen?
Da gibt es verschiedene Sachen, also Darmverstimmungen, Magenverstimmungen. Es soll aber auch gegen Hochblutdruck und so weiter helfen. Mhm. Ein Allheilmittel. Aber Sie wollten ja wissen, wie diese innige Beziehung zu Italien kommt. Mhm. Also historisch gesehen, die frühesten Zitrusfrüchte sind einerseits die Pomeranzen, also die Bitterorangen, die die Araber im 9. Jahrhundert in Sizilien anpflanzen. Und ein Jahrhundert später die Einwohner von Amalfi, das ist ja diese Seerepublik bei Capri, bei Neapel, die hatten guten Orientkontakt und haben eben dann an ihrer Steilküste Zitruspflanzen angepflanzt. Das wäre das Praktische sozusagen, das Botanische. Mhm. Wir sprechen aber über Kulturgeschichte. Und da gibt es einen wichtigen Botaniker mit dem schönen Nachnamen Ferrari, Giambattista Ferrari. Mhm. Das war ein Jesuitenpater des 17. Jahrhunderts. Ein universal gebildeter Mensch, der Syrisch und Griechisch und Latein und all das konnte und auch noch Botaniker der Päpste war. Und der schrieb ein großes Buch über die Zitrusfrüchte, ein lateinisches Buch über die Zitrusfrüchte. Und da macht er das, was man so als Mythenklitterung bezeichnen kann. Also es gab immer einen antiken Mythos, nämlich, dass es den Garten der Hesperiden gibt. Mhm. Die Hesperiden, kennen Sie den Begriff?
Ja, die Hesperiden, aber das ist im Westen und nicht im Osten, ne?
Da haben Sie völlig recht. Das ist ein ganz gebildetes Gespräch. Hesperos ist eigentlich der westliche Abendstern, genau. Und dieser Garten der Hesperiden, da sind die goldenen Früchte, die man gerne als Zitrusfrüchte gedeutet hat. Keiner wusste genau, wo das ist. Also die Antiken oder auch die Leute in der Renaissance meinten, das sei südlich vom Atlasgebirge oder auf den Kapverdischen Inseln, wie auch immer, ganz am Rande der Welt. Und ja, diese Früchte zu ergattern, das war natürlich das ultimative Abenteuer. Wer war der große Abenteurer der Antike? Herakles, ja, oder Herkules. Mhm. Und der ist eben davor gedrungen und hat den Drachen Ladon erschlagen, der diese Früchte behütete und ja, hat die Früchte nach Hause gebracht. Soweit die Antike.
Nach Hause war dann nach Griechenland.
Eigentlich nach Griechenland. Und dann kommen wir aber zu diesem Jesuitenpater. Und das ist das Lustige. Der Jesuitenpater schreibt im 17. Jahrhundert, ja, die Früchte sind jetzt partiell geklaut, der Drache ist tot, die Hesperiden müssen jetzt da nicht mehr in diesem Garten aushalten. Was machen sie? Gibt's wunderschöne Stiche, sie nehmen sich so ein Taxi, vor allem so ein Seepferdetaxi, ne, und fahren nach Italien. Und lassen sich nieder in Sorrent und Ligurien und am Gardasee. Und damit ist auf einmal Italien das Land, wo die Zitronen blühen.
Tja, dank Herrn Ferrari. Italien, ja. Zweimal dank Herrn Ferrari. Ja, das ist ja interessant, spannend. Und dann ist das auch mythologisch verankert worden und Italien hat sozusagen diesen Ruf einfach sich genommen und auch behalten. Ne? Die Medici haben aber auch vieles gemacht, was die auch nochmal in Italien verankert hat, oder?
Schauen wir uns mal den Namen an. Medici heißt eigentlich die Ärzte oder die Apotheker. Mhm. Diese Medici waren ja ursprünglich Bürger und sind in 2, 3 Generationen so weit sozial aufgestiegen, dass sie ins französische Königshaus einheiraten konnten. Wie ging das? Natürlich nur mit sehr viel Geld, aber nur Geld langt alleine nicht, sondern man muss eben auch prestigereiche Dinge präsentieren. Und eine der wirklichen Luxusbeschäftigungen der Renaissance war eben, diese seltenen und kostbaren Zitronen zu züchten. Und das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Die Medici bauen sozusagen als erste das, was wir als modernes Gewächshaus kennen, als Orangerie. Mhm. Die pflanzen sie nicht in der Erde, ja, sondern sie sind in großen Terrakottapötten, werden im Sommer rausgestellt und im Winter wieder in das Gewächshaus reingestellt. Und der Prunk der Medici, das war also wirklich eine Sensation für alle europäischen Fürstenhäuser. Also wer nach Italien reiste, hat die Medici besucht. Und man kann wirklich diese Entwicklung dann feststellen. Also berühmtestes Beispiel vielleicht in Wien, das Schloss Schönbrunn. Mhm. Maria Theresia war ja Großherzogin der Toskana, bevor sie dann mit ihrem Gatten Kaiserin wurde. Und in Schönbrunn ist halt eine Orangerie gebaut, die wirklich eine Nachahmung der Medici-Orangerien von Florenz ist.
Ja, ja, mit Zitrusfrüchten wird und wurde vor allen Dingen geprunkt, weil die so extrem wertvoll waren. Auch in der Malerei tauchen die ja dann allenthalben auf, ne? In Stillleben, aber auch um den Reichtum zu zeigen, oder?
Also da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Einmal optisch. Das ist eine Challenge, eine Herausforderung für einen Maler, eine Zitrusfrucht zu malen. Mhm. Die ist so ein bisschen runzlig. Sie hat wunderbare leuchtende Farben.
Ein Hingucker.
Es ist ein Eyecatcher, der Hingucker, um es mal schön deutsch auszudrücken. Also das ist einfach optisch sehr schön. Aber was ich halt auch sehr spannend fand, ist, dass es gerade im Mittelalter eine Fülle an theologischen Spekulationen gibt, die für uns Heutige manchmal etwas skurril wirken. Ich nehme mal ein Beispiel. Also es ist ja bekannt, dass Zitronenbäume gleichzeitig blühen und gleichzeitig Früchte tragen. So eine Art Naturwunder.
Ja.
Ja, also mittelalterliche Theologen haben gesagt, klare Sache, das ist ein Mariensymbol. Maria ist jungfräulich, die Blüte, aber sie hat auch ein Kind geboren. Das ist die Frucht. Das heißt, der Baum passt wahnsinnig gut zu Maria. Außerdem hat er manchmal noch Stacheln und das ganze Jahr grün. Also er ist immer bedeckt, er ist keusch und so. Denkt man zunächst, ja, nette Spekulationen. Aber ich habe dann geschaut, also es gibt wahnsinnig viele mittelalterliche italienische Gemälde. Die ganze Who is Who der Malerei, von Fra Angelico bis Tizian, die eigentlich Zitrusfrüchte auf ihre Bilder bringen. Schönes Beispiel, vielleicht sogar das Abendmahl von Leonardo da Vinci. Da geht es allerdings eher um ein praktisches Renaissance-Rezept. Also auf dem Tisch hat man tatsächlich eine Zitronenscheibe entdeckt. Eine Zitronenscheibe mit Aal. Kennen wir ja heute noch, dass man Zitrone an den Fisch rantut. Ne?
Mhm. Wo kommen denn Ihre Lieblingszitronen her? Haben Sie welche?
Naja, ich muss sagen, ich bin schon begeistert von der Amalfi-Küste, die ja in den letzten Jahrzehnten auch international bekannt geworden ist. Meine Faszination für Zitronen beruht nicht nur auf dem wunderbaren Geschmack, sondern schon auch darin, dass wunderschöne, faszinierende Kulturlandschaften entstanden sind. Mhm. Mit Italien spricht man beim Weinbau von heroischem Weinbau, wenn es Steillagen sind. Das kann man auch für die Zitrusplantagen in Amalfi sagen. Da sind wahnsinnige Steilhänge. Man muss sich das so vorstellen, eine Reihe Bäume und die nächste ist schon wieder 3, 4 Meter weiter oben. Also es ist auch anspruchsvoll für Bergwanderer, zwischen diesen Hainen entlang zu gehen. Aber Sie haben ja mich gefragt, meine Lieblingszitrone. Mhm. Also diese Amalfi-Zitronen sind halt relativ milde. Und entscheidend ist halt auch der Duft der Schale. Also wenn man mal so eine Schale ein bisschen anritzt mit dem Fingernagel, das ist Hesperide, das ist also wunderbares Parfum. Es ist schon etwas anderes als die meisten gewachsenen Plantagenzitronen, die bei uns häufig in den Supermärkten verkauft werden. Entsprechend teuer, muss man sagen, sind allerdings mittlerweile Amalfi-Zitronen. Ich lebe hier in München, 8 € das Kilo, das ist natürlich ein anderer Preis.
Wobei, für ein Kilo kriegt man ja auch 6 Stück oder 7.
Ja, würde ich sagen. Mhm. Und man sagt, dass man aus 3 Amalfi-Zitronen bereits 1 Liter Limoncello herstellen kann.
Na also, das lohnt sich doch.
Ja, genau.
Dann machen wir das. Ja, man merkt Ihre Begeisterung, das ist sehr schön. Der Kulturwissenschaftler und Gastrosoph Peter Peter hat uns mitgenommen in die weite Welt der Kulturpflanze Zitrone. Herr Peter, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Gerne, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
Von Peter Peter ist auch das Buch Blutorangen, eine Reise zu den Zitrusfrüchten Italiens im Wagenbach Verlag erschienen. Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Bei uns dreht sich heute alles um die Zitrone, denn die kann einfach viel mehr als nur sauer sein.